Er verbarg etwas, wie alle Menschen, doch er wollte Elantris wirklich helfen. Aus irgendeinem Grund schien es ihm überdies besonders am Herzen zu liegen, was Sarene von ihm hielt. Und auf dem Weg in Richtung ihrer Gemächer kostete es Sarene einige Überredungskunst, sich selbst davon zu überzeugen, dass es ihr gleichgültig war, was er von ihr hielt. Hyrten war heiß in seiner blutroten Rüstung mitten im grellen Sonnenschein. Ihn tröstete lediglich der Gedanke, wie beeindruckend er aussehen musste, während er auf der Mauer stand und seine Rüstung in der Sonne glänzte. Natürlich sah niemand zu ihm, denn alle waren damit beschäftigt, der hochgewachsenen, theoischen Prinzessin dabei zuzusehen, wie sie ihr Essen verteilte. Ihre Entscheidung, Elantris zu betreten, hatte in der Stadt Entsetzen ausgelöst und die Genehmigung, die der König ihr schließlich erteilt hatte, ebenfalls. Schon früh hatte sich die elantrische Mauer gefüllt und Adlige wie auch Kaufleute drängten sich auf dem offenen Laufgang oben auf der Mauer. Sie waren mit Mienen gekommen, als würden sie sich einen swordischen Haifischkampf ansehen. Die Leute lehnten sich über die Mauer, um die beste Sicht auf ein Spektakel zu haben, das ihrer Meinung nach in einer schrecklichen Katastrophe enden würde. Die Allgemeinheit ging davon aus, dass die elantrischen Wilden die Prinzessin kurz nach Betreten der Stadt in Stücke reißen würden, um sie anschließend zu verschlingen. Resigniert beobachtete Hyrten, wie die Ungeheuer von Elantris ruhig herankamen und nicht die geringsten Anstalten machten, auch nur einen einzigen Wachmann zu verspeisen, geschweige denn die Prinzessin. Seine Dämonen weigerten sich, ihre Rolle zu erfüllen, und er konnte die Enttäuschung in den Gesichtern der Menge lesen. Der Schachzug der Prinzessin war ein Meisterstreich, und sie hatte Hyratens Teufel mit einem Schlag niedergemäht, mit einer tödlichen Waffe namens Wahrheit. Da nun Sarenes persönliche Adelsfreunde ihren Mut unter Beweis gestellt hatten, indem sie Elantris betreten hatten, würde der Stolz die übrigen zwingen, es ihnen gleich zu tun. Der Hass auf Elantris würde sich verflüchtigen, denn die Menschen konnten nichts fürchten, was ihr Mitleid erregte. Sobald klar wurde, dass an diesem Tag keine Prinzessin verspeist werden würde, begannen die Leute das Interesse zu verlieren und einer nach dem anderen schlenderte unzufrieden die vielen Treppenstufen hinunter. Hyrten schloss sich den Leuten an und kletterte die Treppe hinab. Dann richtete er seine Schritte auf die deretische Kapelle in der Stadtmitte von Kae. Da bremste eine Kutsche neben ihm. Hyrten erkannte das Aon an der Seite der Kutsche. Aon Ri. Die Kutsche kam zum Stehen und die Tür ging auf. Hyrten zögerte einen Augenblick, dann stieg er ein und ließ sich gegenüber von Herzog Tel-Ri nieder. Der Herzog war offensichtlich alles andere als erfreut. »Ich habe euch wegen dieser Frau gewarnt. Jetzt werden die Leute Elantris niemals hassen, und wenn sie Elantris nicht hassen, werden sie den Schuh-Korat auch nicht hassen.« Hyrten winkte ab. »Die Bemühungen dieses Mädchens sind belanglos.« »Das begreife ich nicht.« »Wie lange kann sie damit fortfahren?« fragte Hyrten. »Ein paar Wochen, höchstens einen Monat lang.« »Im Moment sind ihre Ausflüge etwas Neues, aber das wird sie schon bald widerlegen. Ich bezweifle, dass sich in Zukunft viele Adlige bereit erklären werden, sie zu begleiten, selbst wenn sie versuchen sollte, diese Fütterungen beizubehalten.«
»Der Schaden ist geschehen«, meinte Tel-Ri beharrlich.
»Wohl kaum«, sagte Hyrten. »Lord Tel-Ri, ich bin gerade erst einmal seit ein paar Wochen in Arelon. Ja, die Frau hat uns eine Schlappe erteilt, aber das ist nichts weiter als eine kleine Unannehmlichkeit. Ihr wisst so gut wie ich, dass der Adel ein wankelmütiges Trüppchen ist. Was meint ihr, wie lange es dauern wird, bis die Adligen ihre Besuche in Elantris vergessen haben werden?« Tel-Ri sah nicht überzeugt aus. »Außerdem«, versuchte Hyrten es mit einer anderen Taktik, »ist meine Arbeit in Sachen Elantris bloß ein kleiner Teil unseres Planes gewesen. Wir sollten unser Augenmerk darauf richten, wie unsicher Iadon auf seinem Thron sitzt angesichts der peinlichen Situation, in die er zu Beginn der nächsten Steuerperiode geraten wird.«
»Der König hat letztens neue Verträge mit Theod geschlossen«, sagte Tel-Ri.
»Sie werden nicht ausreichen, um seine Verluste auszugleichen«, sagte Hyrten wegwerfend. »Seine Finanzen sind lahmgelegt. Die Adligen werden niemals zu einem König halten, der darauf besteht, dass ihr Vermögen nicht absinkt, der bei sich selbst aber mit einem anderen Maß misst.« Bald können wir anfangen, Gerüchte über die prekäre finanzielle Lage des Königs in Umlauf zu setzen. Die meisten hochrangigen Adligen sind selbst Kaufleute und können in Erfahrung bringen, wie es ihrer Konkurrenz ergeht. Sie werden herausfinden, wie schlecht es Iadon geht, und sie werden anfangen, sich zu beschweren.
»Beschwerden werden mich nicht auf den Thron bringen«, sagte Telri.
»Ihr werdet euch noch umsehen«, meinte Heratheen. »Abgesehen davon werden wir zur selben Zeit in Umlauf bringen, dass ihr, Arelon, ein lukratives Handelsabkommen mit dem Osten bescheren würdet, solltet ihr je den Thron besteigen. Ich kann euch mit den nötigen Dokumenten versorgen. Es wird Geld genug für alle geben, und das ist etwas, was Iadon nicht zustande gebracht hat. Euer Volk weiß, dass das Land am Rande des finanziellen Ruins steht. Fjorden kann euch davor bewahren.«
Telri nickte langsam.
»Ja, Telri«, dachte Heratheen innerlich seufzend, »das versteht ihr, nicht wahr? Wenn wir den Adel nicht bekehren können, können wir ihn immer noch kaufen.« Die Taktik war nicht so sicher, wie Heratheen vorgab, aber die Erklärung würde Telri zufriedenstellen, während Heratheen andere Pläne ersann. Sobald bekannt würde, dass der König bankrott war und Telri reich, würden gewisse andere Schwierigkeiten, in die die Regierung geriet, für einen komplikationslosen, wenn auch etwas plötzlichen Machtwechsel sorgen. Die Prinzessin hatte den falschen Plan durchkreuzt. Iadons Thron würde unter ihm zusammenbrechen, noch während sie Nahrungsmittel an die Elantria verteilte und sich gescheit vorkam, weil sie Heratheens Plan vereitelte.
»Ich warne euch, Heratheen«, meinte Telri jäh, »haltet mich nicht für eine bloße Schachfigur des deretischen Glaubens. Ich mache bei euren Plänen mit, weil ihr mir das Vermögen verschafft habt, das ihr mir versprochen hattet. Aber ich werde mich nicht einfach zurücklehnen und in die Richtung schieben lassen, in der ihr mich wünscht.«
»Das würde mir nicht einmal im Traum einfallen, eure Lordschaft«, sagte Heratheen gefällig. Telri nickte und rief dem Kutscher zu, anzuhalten. Sie hatten noch nicht einmal die Hälfte des Weges zur deretischen Kapelle zurückgelegt.
»Meine Villa liegt in der Richtung dort«, sagte Telri vornehm tuerisch und deutete in eine Seitenstraße. »Ihr könnt den Rest des Weges zu eurer Kapelle laufen.«
Heratheen biss die Zähne zusammen. Eines Tages würde dieser Mann lernen müssen, deretischen Würdenträgern den gebührenden Respekt entgegenzubringen. Diesmal jedoch kletterte Heratheen noch wortlos aus der Kutsche. Angesichts der Gesellschaft zog er es ohnehin vor, zu Fuß zu gehen.
»Solch ein starkes Echo habe ich in Arelon noch nie erlebt«, stellte der eine Priester fest.